PE, PP, PET, PVC, PS-Kunststoffe.
Und dann habe ich irgendwie meinen Kühlschrank angeguckt und meine Schränke angeguckt und gedacht so, uch, da ist ja irgendwie alles Plastik. Dann habe ich relativ schnell innerhalb von so ein, zwei Wochen alles umgestellt.
Wo es geht, sollte man Plastik natürlich vermeiden, aber sind wir mal ehrlich, wir schauen hier überall jetzt hier auf Paletten, all das ist in Plastik verpackt. Plastik ganz vermeiden, das ist momentan halt noch nicht möglich, da gibt es noch kein Substitut.
So gut es geht, Abfall vermeiden, umweltfreundlich leben. Nachhaltigkeit ist das Thema der Stunde. Auf der anderen Seite ist Deutschland auch immer das Land in Europa, das am meisten Verpackungsmüll produziert. Tendenz steigend. Wie passt das zusammen? Immer mehr Verpackungsmüll. Wie raus aus der Plastikflut? Heute unser Thema im Wochenendjournal mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Einen Pakt zur Vermeidung von Einwegplastik haben Deutschland und 14 weitere europäische Länder gestern auf den Weg gebracht. Gemeinsam mit Unternehmen und Organisationen. Das Ziel, Plastikmüll reduzieren. Doch noch sieht die Wirklichkeit so aus. Mehr als 18 Millionen Tonnen insgesamt, davon fast die Hälfte aus privaten Haushalten. So viel Verpackungsmüll kam in einem Jahr in Deutschland zuletzt zustande. Eine wesentliche Ursache für diese Entwicklung ist das Konsumverhalten vieler Menschen. So bestellen immer mehr Deutsche online, meist aufwendig verpackte Produkte. Und auch wenn in Deutschland fleißig Müll getrennt wird, Experten gehen davon aus, dass die Quote beim Kunststoffrecycling unter 50% eher bei 30-40% liegt. Und wie das funktioniert, wenn es denn funktioniert, das Trennen von Müll, habe ich mir in Erftstadt zeigen lassen. Hier, südlich von Köln, nahe einem Landschaftsschutzgebiet, umgeben von Baggerseen, steht eine der modernsten Anlagen zum Sortieren von Wertstoffen, also von Müll, der wiederverwendet werden soll. Betrieben wird die Anlage von Remondis, dem größten deutschen Unternehmen für Recycling, mit zahlreichen Kunden auch in Industrie und Kommunen. Und geleitet wird diese Sortieranlage von Nikolas Müller, der einige dieser Kunden und mich rumgeführt hat.
Na, guck mal. Ach, die war noch nie in der Sortieranlage. Ja, wunderbar, super. Also das, was wir jetzt hier haben, ist der Anlieferbereich, auch gleich unser Lagerbereich. Wir haben 6 Bunker. In jedem Bunker können ungefähr 300 Tonnen gelagert werden. Momentan liegen wir relativ voll, wie man erkennen kann. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass insbesondere im Dezember im Weihnachtsgeschäft relativ viele Verpackungen anfallen und das Material dann im Januar, Februar durch die Sammlung versetzt eben bei uns landet.
Herr Müller, wir stehen hier vor einem großen Berg von Müll. Das ist der Müll aus der Wertstofftonne, aus dem
gelben
Sack.
Das ist jetzt gelbe Tonne, gelber Sack, nicht unbedingt zwingend Wertstofftonne.
In dieser Halle wird jetzt sortiert oder kommt es von hier dann wieder woanders hin?
Von hier aus geht es dann direkt in die Sortieranlage mittels Radlader oder Kran und das schauen wir uns jetzt im Folgenden an.
Über Stahltreppen geht es weiter in eine große Halle und dort reiht sich Fließband an Fließband. Gefühlt kreuz und quer führen die schwarzen Bänder alle möglichen Sorten von Müll. Dicke Plastikflaschen, die mal mit Waschmittel gefüllt waren, rasen neben Tetrapacks und Tierfutterdosen von A nach B und werden an verschiedenen Stationen voneinander getrennt.
Es wird noch lauter, hier sind die Förderbänder.
Genau, hier kommt das Material jetzt aus dem Anliefer-Lagerbereich an und wird jetzt in seine einzelnen Bestandteile sortiert. PE, PP, PET, PVC, PS-Kunststoffe.
Und das ist qualitativ so hochwertiger Müll, dass er dann von den Weiterverwertern auch weiterverwertet wird, also recycelt wird.
Genau, der wird dann abgeholt von speziellen Aufbereitungsbetrieben, die das Material nochmal waschen, in der Regel zerkleinern, nochmal nachsortieren und daraus dann wieder neue Wertstoffe machen.
Was können wir noch besser machen beim privaten Müll, frage ich Nikolas Müller. Seine Antwort, vieles, aber im Wesentlichen noch genauer trennen. Denn landet beispielsweise Plastik im normalen Hausmüll, passiert, was eigentlich nicht sein sollte, er wird mitverbrannt. Noch. Das lerne ich 30 Kilometer nördlich. Im Kölner Stadtteil Niel steht, wenige Meter neben dem Rhein, eine Müllverbrennungsanlage der AVG. Einer der Geschäftsführer dieses städtischen Unternehmens, Karl-Georg Boje, führt mich über die weitläufige Anlage.
Ja, hier befinden wir uns oberhalb der Halle, in der wir gerade die LKWs bei ihren Abladetätigkeiten beobachten konnten, nämlich in der sogenannten Bahnverladung. Die Müllverbrennungsanlage in Köln hat die Besonderheit, dass sie neben dem LKW-Verkehr auch an den Schienenverkehr angeschlossen ist und ein großer Teil der zu verbrennenden Abfälle auch hier über die Bahn angeliefert werden können.
Welche Arten von Müll werden hier angeliefert und grundsätzlich verbrannt?
Also wir haben hier im Wesentlichen drei verschiedene Abfallsorten. Das ist einerseits der normale Hausmüll, den Sie auch zu Hause stehen haben, die sogenannte schwarze Tonne. Dann haben wir einen weiteren Bereich für Sperrmüllanlieferung und als dritten Bereich die sogenannten Gewerbeabfälle.
Und ist auch Plastik dabei?
Ja, hier ist auch Plastik dabei. Alles, was der Kölner Bürger in seine graue Tonne schmeißt, und das ist auch Plastik, ist hier im Abfallgemisch vorhanden. Auch in den Unternehmen kann nicht jeder Abfallstrom genau sortiert werden und kommt hier auch im Gemisch an. Und natürlich auch selbst im Sperrmüll sind Plastikeimer etc. mit dabei, die bisher hier ohne weitere Sortierung direkt im Ofen landen und dort dann verbrannt werden.
Aber das soll sich ändern.
Ja, wir planen zurzeit aufgrund auch der politischen Diskussion und auch aufgrund der Probleme, die Kunststoffe, die wir aus unserem Gefühl heraus vermehrt im Restabfall finden, eine sogenannte Kunststoffentfrachtung hier vorzuschalten. Das heißt, im Hausmüllstrom genau diese Kunststoffe aus diesem Strom herauszufiltern.
Doch bis es soweit ist, wird auch Plastik mitverbrannt. Gesammelt wird der Müll zunächst in einem riesigen, an diesem Morgen kaum gefüllten Bunker.
Wir befinden uns hier auf 25 Meter über normal Null und der Bunker ist noch ca. 10 Meter tief.
Und da liegt einfach wahnsinnig viel Müll, der fällt auch dauerhaft links aus einem Schacht heraus. Ein großer Kran hängt darüber, der sich gerade öffnet. Ein bisschen wie diese Spielzeugautomaten auf der Kirmes, mit denen man Plüschtiere sicher angeln kann, nur deutlich größer. Was macht der Kran da gerade?
Dann nimmt der Kranführer, den wir jetzt bei der Arbeit sehen können, Müll auf in diesen Kran und verbringt ihn in einen dieser vier Abwurfschächte. Und hinter jedem Abwurfschacht befindet sich einer dieser vier Verbrennungsöfen.
Das will ich mir genauer anschauen. Im Fahrstuhl wieder einige Etagen nach unten gehen wir weiter in eine Halle, in der die Temperatur deutlich zulegt.
Wir können jetzt hier mal einen Blick in diesen Ofen werfen.
Durch einen Schacht sieht man es lodern und glühen. Eine riesige Flamme und ganz viel Ruß und Asche, die dabei entsteht.
Ja, genau. Wir nutzen natürlich die hier entstehende Temperatur, weil der Müll verbrennt halt selbstständig. Wir müssen hier nicht zuheizen, ja, also wir müssen nicht irgendwie mit Gas oder Öl, Erdöl, Heizöl zuheizen, sondern der Müll verbrennt selber. Die entstehende Temperatur wird dazu genutzt, Wasser zu verdampfen und dieser Wasserdampf treibt dann, so wie in einem ganz normalen Kohlekraftwerk, dann halt auch Turbinen an und so können wir auch für Köln Strom erzeugen.
Sie als jemand, der täglich mit Müll umgeht, auch mit Plastik und dem zunehmenden Plastik in Deutschland, wie halten Sie es da persönlich?
Wo es geht, sollte man Plastik natürlich vermeiden, aber sind wir mal ehrlich, wir schauen hier überall jetzt hier auf Paletten, die wir hier angeliefert bekommen, die hier benötigte Materialien haben. All das ist in Plastik verpackt. Plastik ganz vermeiden, das ist momentan halt noch nicht möglich. Da gibt es noch kein Substitut.
Auf Plastik ganz verzichten, das kann sich Karl-Georg Boje, der Mann von der Kölner Abfallwirtschaft, nicht vorstellen. Vor allem weil, wie er findet, es noch nichts gibt, was Plastik ersetzen könnte. Ganz anders sieht das Tassin Dack. Er hat vor gut 10 Jahren PayPax gegründet. Sein Ziel damals und bis heute nicht weniger als die Welt der Verpackungen revolutionieren. Eine Branche, in der weltweit jährlich rund 900 Milliarden Euro umgesetzt werden. Noch weitgehend mit Plastikprodukten. Doch das will Tahsin Dag ändern. Angefangen hat er mit Eierkartons oder genauer der Idee von Eierkartons. Er dachte, was für Hühnereier gut genug ist, muss doch auch für Getränkedosen funktionieren und entwickelte eine Art Palette, die sich stapeln lässt und so die bisher übliche Folie zum Halt der Getränkedosen überflüssig gemacht hat. Ein Produkt aus schlichter Pappe. Inzwischen sind Dutzende weitere Produkte und Patente hinzugekommen. Innovative und preisgekrönte. Darunter auch neue zahlreiche Werkstoffe für Verpackungen.
Ich zeige Ihnen mal hier vielleicht, wenn Sie mögen, die Rohstoffe, mit denen wir arbeiten. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen...
In einem kleinen Pappkarton sehen wir 7 verschiedene Behältnisse mit 7 verschiedenen Inhalten durch ein kleines Glas schimmern.
Richtig. Und jedes dieser Behältnisse enthält eine Rezeptur oder auch eine Komponente der Rezeptur. Das heißt, wir arbeiten mit Algen, wir arbeiten mit normalem Zellstoff, wir arbeiten mit einer lebensmittelechten Beschichtung, die wir auch herstellen und zu einem Patent gebracht haben. Wir arbeiten mit Hanf. Mit Nutzhanf, Industriehanf. Wir können also hier auch von Zellstoff bis zu grauer Kartonage, recycelte Kartonage.
Jetzt haben Sie fast alle aufgelistet. Jetzt sehe ich hier eins noch, das klingt ganz geheimnisvoll. Green Gold, was verbirgt sich dahinter? Grünes Gold?
Grünes Gold ist tatsächlich, wie wir sehen, von der Natur, aus der Natur in die Natur wieder. Aus einer Biogasanlage kriegen wir einen Gärrest. Diesen Gärrest aus einjährigen Nutzpflanzen, die auch da drin eingespeist worden sind, können wir letztendlich mit einer Technologie die Fasern wieder zurückgewinnen. Das heißt, wir können aus diesem Gärrest dann Green Gold gewinnen und daraus können wir wieder neue Verpackungen herstellen.
Auf dem großen Bildschirm in Ihrem Rücken, auf dem unter anderem die Firmen, für die Sie arbeiten, angezeigt werden, da sind sehr namhafte drunter, von Lidl, Melitta, über Bionade. Die haben Sie schon mit Ihren Antworten, die Sie entwickelt haben, überzeugt. Wie haben Sie sie überzeugt? Nur ökonomisch oder auch mit dem ökologischen Gedanken hinter dem, was Sie machen?
Wir sind der Meinung, dass langlebige Kunststoffe völlig seine Rechtfertigung haben, wenn sie nicht irgendwie One-Way haben. Und wir haben aber viele, viele Produkte in der Verpackungswelt, die einfach schlichtweg, und wenn es nur ein Adventskalender ist, der 24 Tage gebraucht wird, oder wenn es einfach nur irgendwo ein Behältnis ist aus einem Tiefziehelement, was sie nur einkaufen im Handel und dann auch direkt wieder eliminieren, oder Tüten oder all das, was dazu zählt, oder Strohhalme oder Besteck oder eine Salatschüssel. Also diese ganzen Themen können wir heute mit unseren Innovationen darstellen. Also gibt es auch für ein größeres Unternehmen gar keinen Grund mehr, sich dagegen irgendwie aufzulehnen und zu sagen, das machen wir aber jetzt trotzdem nicht. Natürlich ist auch wichtig zu erwähnen, dass Ökologie und Ökonomie zusammengepaart gehört. Also wir versuchen ja einen Weg darzustellen, der auch irgendwo wirtschaftlich ist. Und das ist auch, glaube ich, der Sinn und Zweck der PayPax. Das heißt, wir tauschen nicht einfach ein Produkt gegen das andere aus. Wir versuchen hier ganz klar einen Benefit daraus zu resultieren. Und wir gehen hier mit mehreren Teams auch in die Prozessschritte beim Kunden rein und versuchen Kreisläufe darzustellen, grüne Kreisläufe, damit bei der Herstellung bis tatsächlich auch bei der Entsorgung mit der richtigen Rezeptur arbeiten und halt einfach keinen Abfall produzieren.
Tahsin Dag führt mich durch die Büros von PayPax, stellt mir Designer und Grafiker vor, die neuen Ideen des Unternehmens entwickeln, und führt mich zu Dirk Wolf, der die Ideen dann zu Leben erweckt.
Sie sind der Papiermeister hier im Haus und sitzen hier vor einem Bildschirm und konzipieren dort gerade in einem Computerprogramm ein neues Verpackungsprodukt. Das sieht ja erstmal immer so ganz einfach aus. Man hat hier so eine Papierschachtel in der Hand, aber da steckt auch jede Menge Architektur hinter.
Ja, also man muss zweidimensional in der dritten Dimension denken, in dem Fall. Also ich sehe am Bildschirm alles zweidimensional, muss aber nachher gucken, dass es auch dreidimensional passt.
Das ist eine recht flache, rechteckige Verpackung, zum Beispiel für einen Computer?
Jein, das gibt sowas in der Richtung. So eine Art Mappe, wo kleine USB-Sticks reinkommen.
Ah, kleine USB-Sticks. Und die könnten Sie jetzt hier auch schon ausdrucken?
Die könnte ich jetzt direkt hier auf den Plotter schicken und direkt ausschneiden, ja. Nach Auswahl des Materials lege ich ihn hier auf meinen Nullpunkt und dann
saugt er sich das Material an. Ja, also er hat eigentlich eine Arbeitsfläche von 1,65 m mal 1,20 m. Das ist seine Arbeitsfläche. Braucht natürlich für den Arbeitskopf ein bisschen Bewegungsfreiraum, um verschiedene Werkzeuge auswählen zu können. Im Augenblick sieht man im Werkzeug das sogenannte Rillwerkzeug. Damit kann ich die Biegekanten vorbrechen. Und jetzt schneidet er schon mit dem oszillierenden Messer die Schneidkontur aus. Die Stanze sozusagen. Ja, schon laut. Also er ist sehr präzise. Ich kann also immer wieder dasselbe Teil schneiden, ohne Passerunterschiedlichkeiten zu bekommen.
So, fertig geplottet und heraus kommt
eine Faltschachtel. Und schon kann ich an diesen vorgerillten, wo der Plotter vorhin erst mit dem Rillrad gearbeitet hat, kann ich entsprechend vorbrechen.
Was natürlich in der Industrie wahrscheinlich Maschinen erledigen würden. Und da würden dann später im Handel möglicherweise USB-Sticks drin landen, anstatt in der schwer öffnbaren Plastikpackung einer Pappverpackung.
Ja, genau. Auch die Pappverpackung muss natürlich so konzipiert sein, dass sie sich nicht leicht öffnen lässt. Denn man möchte ja die USB-Sticks möglichst nicht geklaut bekommen im Handel. Das ist übrigens der Grund für diese schweren Blisterpackungen. Der Diebstahl. Ne? Aber da gibt es ja inzwischen andere Möglichkeiten, ne? Mit elektronischen Sicherheitsmerkmalen etc.
Dass immer mehr Menschen ihre Einkäufe mit immer weniger Plastik hinterher erledigen wollen, auch die Industrie scheint das mittlerweile begriffen zu haben. Da sind beispielsweise die großen Discounter, die Gurke aus der Klarsichthülle befreit haben und auch sonst ihr Obst und Gemüse zum Teil ohne Verpackung anbieten. Oder die Unternehmen, die damit werben, ihre Produkte in weniger PVC verpackt zu haben. Aber ganz ohne? Das war nur schwer möglich bis vor einigen Jahren, bis die Idee des Unverpacktladens an den Start gegangen ist. Geschäfte wie Migori in der Kölner Südstadt, eine eigene Wortschöpfung bestehend aus dem japanischen Wort für grün, Midori, und Gorilla, dem Menschenaffen, der sich von Pflanzen ernährt, erklärt mir Phyllis Genscher, Gründerin und Leiterin des Unverpacktladens, und schüttet mir ein. Kichererbsen, werden die viel gekauft?
Kichererbsen werden ganz gut gekauft, genau. Da kann man gute Sachen draus machen, Hummus oder einfach einen Eintopf, ja.
Es ist eine ganze Reihe von Spendern, die wir hier haben, angefangen vom weißen Basmati-Reis bis hin zu der Nusskernmischung. Sieht wunderschön aus, auch farblich ein Stückchen angeordnet.
Ein bisschen, ja. Also natürlich die Hülsenfrüchte, die sind farblich schön sortiert, genau. Dann hat man auch fürs Auge auf jeden Fall was.
Das fällt grundsätzlich auf hier. Das ist kein schnöder Supermarkt, das ist ein wirklich schön gestalteter Laden, wo die Farben harmonisch ineinander übergehen und alles ganz entspannt wirkt. Da haben Sie sich auch viel bei gedacht, als Sie den gestaltet haben, nehme ich an.
Genau, also tatsächlich wollten wir bei der Gestaltung eben nicht dieses, ich sag mal, muffige Bio-Image vermitteln, sondern ne, was Frisches und vor allem, dass Einkaufen auch Spaß machen kann und man sich wirklich wohlfühlen kann dabei.
Wie gehen Kunden denn damit um, dass das hier alles so schön und anders ist als das, was sie kennen?
Eigentlich sind sie ganz positiv überrascht. Also nur viele, die das erste Mal reinkommen, sind ganz überrascht, was für ein großes Sortiment wir haben und was man hier alles bekommt und sehen dann, okay, klar, manche Sachen muss man vielleicht doch nochmal in einen anderen Laden gehen, aber einen Großteil des Einkaufs kann man tatsächlich hier machen. Und genau, also nur am Anfang sind viele ein bisschen schüchtern und schauen erstmal, okay, wie funktioniert das Prinzip überhaupt? Aber eigentlich ist es ganz einfach. Wenn man es einmal gemacht hat, dann hat man es auch schon drin, und wenn man sich ein bisschen vorher informiert, also es kommen auch die Leute wirklich super gut vorbereitet schon hierher.
Da kommt ein Kunde.
Sie sind gut vorbereitet. Sie haben mitgebracht ein Behältnis in einer Tüte und Sie wissen ganz genau, was Sie hier heute kaufen wollen.
Ich weiß genau, was ich kaufen möchte. Ich kaufe neutrale Flüssigseife und Körner, Gerste, Buchweizen. Also ich bin genau vorbereitet, habe meine Verpackungsmöglichkeiten dabei und werde die Einkäufe tätigen heute, genau.
Wir haben eben kurz über das Thema Geld und Preise für die Artikel gesprochen und Frau Genscher wies darauf hin, dass es auch Studien gibt, die zeigen, dass am Ende gar nicht viel mehr Geld man lässt, wenn man unverpackt einkauft. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie machen? Kaufen Sie bewusster ein?
Bewusster nicht. Ich habe also vorher meine Lebensmittel in anderen Läden gekauft, verpackt gekauft und vergleiche natürlich auch die Preise und die sind marginal teurer, sage ich mal, also unwesentlich. Der Unterschied liegt darin, dass ich halt ja keine Verpackung mehr kaufen muss.
Und das ist Ihnen dann wert, ein bisschen mehr zu zahlen?
Wert, ja, doch, schon.
Passt. Darf ich mal schauen, wie Sie die Flüssigseife nachfüllen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es die gibt, neutrale Flüssigseife.
Wir haben
Flüssigseife. Mache ich das erste Mal heute auch.
Genau.
Und daher kann ich das auch gar nicht beurteilen, wie das funktioniert. Aber das wird funktionieren.
Ich kann es gerne auf den Boden stellen, das ist dann einfacher zum Pumpen.
Ja.
Ist abgewogen.
Ja.
Das Behältnis ist abgewogen, ne?
Achso, nee, das muss ich nur machen.
Genau,
das. Das ist ganz wichtig. Vorher immer die selbst mitgebrachten Behältnisse abwiegen.
Genau, das ist immer so die Grundregel im Unverpacktladen, dass man immer alles, was man mitbringt, einmal abwiegen muss. Außer natürlich, man füllt feste Sachen, wie zum Beispiel Seifen, feste Seifenstücke, die kann man sich natürlich so nehmen, aber sonst muss man immer alles abwiegen. Ja, genau.
Sie haben es jetzt gewogen. Wie schwer ist so eine Flasche?
Ja, die wiegt 24 Gramm.
Schlägt nicht so zu Buche, aber ziehen wir dann natürlich nachher ab. Genau. Aber das ist dann die Handseite sensitiv. Und Sie sagen einfach Stopp, wenn es reicht.
Ja. Ja, lass uns. Ja, ist in Ordnung.
Ja,
ja, okay. Passt schon. Ja.
Wunderbar.
Okay, danke.
Genau, das ist nämlich auch der Vorteil, man muss die Flasche nicht voll machen, sondern man kann auch erstmal nur zum Probieren eine Hälfte kaufen.
Was ich eben gesehen habe, was für mich selbst beim Versuch, ohne viel Verpackung zu leben, immer ein kleiner Hinkefuß ist, sind die Süßigkeiten. Ja. Die bieten Sie aber auch an. Das ist ein bisschen wie im Kiosk, hier kann man sich seine süße Tüte machen.
Genau, das ist unsere Quengelzone direkt an der Kasse und wird auch tatsächlich sehr gut angenommen. Und ja, da gibt es auch schon tatsächlich Produkte, die schon im Pfandbehälter kommen. Also ist ganz schön eigentlich, ja.
Und direkt gegenüber der Quengelzone ist die Nusscrememaschine. Genau. Diese Woche mit Mandelmus. Genau. Hier können sich die Kunden selbst die Nuss-Nougat-Creme mischen.
Genau, also man kann sich einfach frisches Mandelmus zapfen und dann kann man das noch verfeinern natürlich mit Kakao oder Schokolade direkt. Ja, und das schmeckt dann sehr lecker aufs Brot.
Und das klingt dann so. Oh ja, hier läuft die Creme raus. Braun, ein bisschen dickflüssig. Und das sind nur Nüsse oder ist dann da auch schon Fett oder Zucker beigesetzt? Das ist nur pure Creme?
Pure Nuss, genau. Die einfach nur durch das Mahlwerk so verarbeitet wird, dass da dann Mousse rauskommt.
Das war jetzt ein Glas. Sie bieten selber auch Gläser, Tüten und alles an. Der Herr hatte eben seine eigene Plastikflasche für die Flüssigseife mitgebracht. Welche Behältnisse sollte ich als Kunde, wenn ich in den Unverpacktladen gehe, grundsätzlich mitbringen?
Also man kann natürlich alles mitbringen, was man schon zu Hause hat, sollte nur sauber sein, das ist ganz wichtig und genau, und dann kann man eigentlich mal in seinen Vorratsschrank schauen, wo habe ich die Sachen drin gelagert, das kann man dann direkt auffüllen. Was wir oft empfehlen, sind so Baumwollbeutelchen, dann hat man nämlich nicht so viel zu schleppen und es klappert auch nicht so im Rucksack, vor allem wenn man den ganzen Tag vorher noch unterwegs ist, muss man nicht eben alle Gläser mitnehmen, deswegen eignen sich auch Baumwollbeutel ganz gut zum Einkaufen.
Und auch ich bin vorbereitet hier hingekommen und habe meine Behältnisse mitgebracht, denn wir brauchen Haferflocken. Und die bewahren wir auch zu Hause hierin auf.
Perfekt.
In dieser großen Weihnachtsplastikdose, die stelle ich dann jetzt hier auf die Waage.
Ja, genau. Man kann entweder das Gewicht drauf schreiben mit dem Stift oder man drückt auf unseren kleinen Gorilla, dann kommt ein Aufkleberchen raus, den können wir direkt abscannen dann mit dem Leergewicht.
250 Gramm, können wir es auch merken? Oder soll ich
können
wir
uns auch merken.
250 Gramm können wir uns merken. So, jetzt nehmen wir diese Plastikdose mit und gehen zu den Haferflocken. Haben Sie da auch verschiedene, fein?
Genau, ich habe fein und Großblatt. Genau, die sind hier auf der Seite. Jetzt gibt es auch wieder klein und Großblatt. Genau, also entweder die klein oder die Großblatt.
Dann, ups. Der Deckel hingefallen. Ja, schön. Dann lassen Sie uns mal Großblatt nehmen.
Alles klar.
Warten Sie, ich mache selber. Möchte, ja. Oder machen Sie das grundsätzlich? Selber. Bedienen Sie immer?
Wir dürfen gerne selber.
Und da laufen, ja, verstocken rein. Das mache ich jetzt auch voll. Das ging schnell. Mhm. So. Okay. Wie viel das wohl sind? Ein gutes Kilo bestimmt.
Sind genau 1060 Gramm.
1060 Gramm für 3,07 Euro Haferflocken. Wunderbar. Gibt es sowas wie einen Bestseller in Ihrem Angebot? Etwas, was Sie ganz oft nachfüllen müssen?
Haferflocken sind tatsächlich ein Bestseller. Genau, dann Nüsse, Nudeln, Reis, das sind so, ne, so Grundnahrungsmittel einfach. Und bei den Drogerieartikeln ist es tatsächlich auch das feste Shampoo. Das kommt sehr gut an, da kommen die Leute sehr gut mit klar.
Sie betreiben Ihren Laden jetzt seit 2 Jahren hier in der Kölner Südstadt. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich hoffe einfach, dass dadurch, dass immer mehr Unverpacktläden entstehen, das Konzept auch immer bekannter und normaler wird, auch so einzukaufen. Weil im Moment ist es für viele noch, wenn sie neu hier reinkommen, ja, so ein bisschen ein Experiment. Ne? Und das ist noch nicht so eine Routine, wobei ich ganz viele Kunden habe, die so wirklich von Anfang an dabei sind. Und für die ist es völlig normal, so einzukaufen. Also ich wünsche mir einfach, dass es für viele normal wird und kein exotisches Einkaufen. Ne? Dass man einfach immer drüber nachdenkt, okay, wo kann ich irgendwie noch Verpackung sparen oder im Alltag einfach Müll vermeiden.
Hier stehen wir, vor uns die Wüste, um uns der Wohlstand, hinter uns Jahre vertaner Zeit und fehlender Taten, Jahre des Zögerns, man kannte die Fakten und war nicht bereit. Aber jetzt können wir nicht mehr warten. Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die Bequemen und die, die so tun, als ob sie es nicht schon seit Jahren wüssten. Für die, die streikende Schüler als unvernünftig verlachen. Einzig unvernünftig ist es doch, jetzt einfach so weiterzumachen.
Julia, brauchen wir noch Kartoffeln?
Ich guck mal gerade, was wir noch da haben. Also wir haben noch einiges. Ich guck mal, ob die zu sehr getrieben haben. Ich hoffe nicht. Die sind auch original verpackt. Ein bisschen, aber das geht.
Julia und Wendell Hennen planen ihre Einkäufe. Die beiden leben mit ihren Kindern in der Kölner Innenstadt. Und das seit einiger Zeit so Zero Waste wie möglich. Also ohne viel Abfall zu hinterlassen. Wie das funktioniert, durfte ich an einem Samstagvormittag miterleben.
Milch, dann brauchst du eine Dose für das Hühnchen.
Mhm. Julia Hennen, eine Dose für das Hühnchen. Eine Dose, um was zu machen genau?
Um an der Fleischtheke das Hühnchen sich einpacken zu lassen, damit man das nicht einpacken lassen muss. Also in Einwegverpackung.
Und das macht der Supermarkt, weil ich erlebe manchmal, dass sie von Hygienevorschriften sprechen und bestimmte Dinge nicht machen, wenn ich sage, lassen Sie zum Beispiel die Plastiktüte weg.
Also bei Basic, die bewerben das ja auch offensiv.
Einen Bio-Supermarkt.
Genau, dann habe ich, genau, einen Bio-Supermarkt. Da habe ich dann am Anfang, haben die auch nicht so richtig mitgemacht, dann habe ich auch ein bisschen rumgezickt und seitdem sind die da etwas kooperativer. Was die immer noch machen, ist, wenn man sich zum Beispiel Wurst oder so schneiden lässt, dass die so diese beschichteten Blätter da drunter legen, aus Hygienegründen. Aber alles andere machen die. Da muss es halt irgendwie auf die Theke legen und dann, damit es nicht über diese Schranke drüber, bla bla, aber das klappt.
Da haben die auch Routine drin inzwischen.
Wendell Hennen, ja. Ich sehe hier gerade Ihre Liste, die Sie gemacht haben. Sie gehen jetzt einkaufen.
Genau, ich gehe jetzt einkaufen. Wir haben heute Abend Freunde da für den Coq au Vin, den ich gelegentlich mal mache. Und ja, da muss ich jetzt gucken, möglichst alles so einzukaufen, dass kein Müll anfällt. Und ich habe jetzt gerade noch ein kleines Döschen für 50 Gramm durchwachsenen Speck rausgesucht. Das ist das, was ich früher immer so in Plastik verpackt gekauft hätte. Und jetzt gleich frage ich mal an der Theke, ob die mir den da so abschneiden können. Und ja, erfahrungsgemäß geht das ganz gut.
Wir stehen hier in Ihrer Küche. Ich sehe ganz viele Behältnisse. Hier sind ganz viele Gläser mit allem, was man in einer Küche sich so vorstellt, anders als in vielen anderen Küchen, nicht in Tüten, sondern in Marmeladengläsern, anderen Gläsern, sehe ich hier Haferflocken, Kaffee, Gewürze. Sie haben wann begonnen, in die Richtung Ihr Leben umzustellen, darauf zu achten, weniger Plastik zu konsumieren?
Das war im Herbst 2017. Ich wollte eigentlich immer schon mal in den Unverpacktladen in Sülz gehen. Ich wusste halt, dass es den gibt, fand das interessant, habe aber irgendwie immer vor mir hergeschoben. Und dann bin ich im Herbst 2017 mal hin, habe da ein paar Sachen eingekauft und dann habe ich irgendwie meinen Kühlschrank angeguckt und meine Schränke angeguckt und gedacht so, da ist ja irgendwie alles Plastik. Und dann habe ich relativ schnell innerhalb von so ein, zwei Wochen alles umgestellt. Da hat meine Familie auch erstmal hart geschluckt. Und dann, ja, aber jetzt ist es irgendwie normal, wir haben neue Routinen entwickelt und jetzt merken wir das gar nicht mehr so richtig. Also ich denke, wenn jetzt irgendwie jemand vom Radio kommt, ja, ist irgendwie, was machen wir denn schon, ist doch irgendwie gar nicht so besonders, weil wenn man die Routinen erstmal hat und es normal geworden ist, merkt man es selber gar nicht mehr so. Dann ist es auch nicht mehr anstrengend. Am Anfang schon, aber mit neuen Routinen dann irgendwann ist es halt normal.
Ein, zwei Wochen ist wirklich schnell. Herr Hennen, wie haben Sie das damals erlebt? Ihre Frau sagt, das war erstmal Schlucken auch.
Ja, schon, aber das Schlucken, das ist wirklich genau dieser Routinebereich. Also man macht Dinge im Alltag automatisch, weil man sie lange Zeit so gemacht hat. Und sowas zu verändern, das ist immer das, also mit das Schwierigste im Leben.
Sie leben hier in einem urbanen Stadtteil, haben viele Einkaufsmöglichkeiten. Menschen auf dem Land haben das möglicherweise nicht und sind aufs Auto angewiesen. Haben Sie trotzdem Ideen, Tipps, wie dort ein plastikfreieres Leben möglich sein könnte?
Also erstmal klar, es ist viel schwieriger, wenn man, aber ich meine, die Unverpacktläden, die schießen ja im Moment wie Pilze aus dem Boden, also auch im Land machen die ja zunehmend auf. Und dann, man kann ja auch im ganz normalen Supermarkt, Obst und Gemüse gibt es ja auch fast immer irgendwie lose. Man kann die größere Packung nehmen anstatt die kleinere. Man muss nicht die Pralinen, wo jeder nochmal einzeln verpackt ist, nehmen, sondern meinetwegen die Tafelschokolade. Also man kann ja auch einfach immer gucken, dass man das geringere Übel wählt. Oder man kann sich eine Kiste, so eine Gemüsekiste ins Haus liefern lassen. Und es ist oft auch gar nicht dieses, ich kaufe mich grün, sondern ich kaufe einfach weniger. Also der wichtigste Schritt ist, glaube ich, gar nicht mal, was man kauft, sondern dass man vieles einfach nicht mehr kauft.
Und so sind die Einzelprodukte, die vielleicht teurer sind, wenn sie unverpackt oder im Bioladen gekauft werden, in der Gesamtsumme nachher gar nicht teurer.
Das Gefühl habe ich. Also früher bin ich gerne zu Aldi gegangen, hatte am Ende einen riesen Einkaufswagen voll, weil da ja auch immer diese attraktiven Produkte in der Mitte waren, wo man dachte, ach das und das, oh ja, das kann ich auch noch gebrauchen. Dann stand ich an der Kasse mit einem vollen Einkaufswagen und habe meinetwegen 50 Euro gezahlt und jetzt gehe ich in den Unverpacktladen und habe irgendwie ein Drittel, kostet auch 50 Euro. Also das, was ich kaufe, ist in der Regel teurer, wenn es nicht gerade gerettet ist, was nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Aber insgesamt, glaube ich, sparen wir eher, auch so durch Klamotten, dass wir viel weniger Klamotten kaufen und überhaupt, also ich glaube, der wichtigste Schritt ist erstmal weniger kaufen und das kann ja jeder.
Wir haben bislang hauptsächlich über Lebensmittel gesprochen, ein Thema, bei dem sich sicherlich viele Menschen schwer vorstellen können. Wie kann das funktionieren ohne Plastik? Ist die Hygiene, sind Sanitärprodukte, sind Drogerieprodukte? Sollen wir mal Ihr Bad uns anschauen gehen und gucken, ob das bei Ihnen auch plastikfrei funktioniert? So, wir sind hier im Bad und sehen ein sehr aufgeräumtes Angebot. Über der Badewanne eine kleine Holzablage mit drei verschiedenen Seifen.
Ja, das eine ist keine Seife, das ist ein Shampoo. Also es gibt halt einfach festes Shampoo. Es gibt auch Haarseifen, aber da muss man dann hinterher noch so eine saure Rinse oder so. Das ist mir alles zu kompliziert, deswegen kaufe ich einfach festes Shampoo. Das benutzen auch alle in der Familie. Und das andere beide sind Körperseifen, mit denen wir uns dann waschen, wie andere mit Duschgel.
Die Zähne putzen Sie sich, sehe ich, mit Zahnpasta-Pastillen.
Zahnputztabletten, genau, ja. Und ja, mehr braucht man ja schon fast nicht. Die Kinder haben noch normale Kinderzahnpasta, weil das ist denen zu scharf.
Sie haben zwei Kinder. Wie gehen die mit dem Thema um?
Mit Kindern macht man halt Kompromisse. Also denen kaufe ich auch schon mal was, was ich mir selber nicht kaufen würde. Ich habe dieses Jahr sogar beiden Karnevalskostüme mal gekauft. Die haben seit Jahren immer irgendwas Improvisiertes gehabt. Dieses Jahr habe ich ihnen halt mal Kostüme gekauft, weil beide sich da was gewünscht haben. Ich denke, bei den Kindern mache ich am ehesten Kompromisse.
Veganern, Vegetariern wird immer nachgesagt, missionarisch zu wirken. Andere fühlen sich unter Druck gesetzt durch deren Lebensstil. Wie erleben Sie das in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis, wenn das Thema darauf kommt? Und wie reagieren Sie auf den konventionellen, klassischen, alten Lebensstil, den Sie auch mal vor ein paar Jahren hatten?
Also die meisten finden es toll, da bin ich überrascht. Also ich kriege fast nur positiven Zuspruch. Ich hoffe nicht, so missionarisch aufzutreten, aber manche Leute fühlen sich halt schon unter Druck gesetzt, einfach, dass man so lebt. Da habe ich das schon mal erlebt, dass Leute das so auf sich projiziert haben, dass sie dann quasi mir vorgeworfen haben, ich würde sie unter Druck setzen, was ich hoffe, nicht getan zu haben, weil ich auch weiß, dass ich unter anderen Lebensumständen, wenn ich woanders wohnen würde, wenn ich nicht diese Einkaufsmöglichkeiten hätte, wenn mein Job nicht so nah dran wäre, dass ich mit dem Fahrrad fahren kann oder mit der Bahn, dass ich dann ja auch ganz andere Abstriche machen müsste. Von daher denke ich auch gegenüber den Kindern ist dieses Vorleben ja eigentlich das Effektivste, was man machen kann. Aber trotzdem, einige Leute finden das dann trotzdem doof. Aber die meisten, muss ich sagen, reagieren sehr positiv und sagen, wie toll sie das finden.
Hier ein Keks für dich, boah, muss der riesig sein. Groß ist nur die Verpackung, der Keks ist winzig klein.
Oh Mann, das ist ja mehr Plastik als Keks.
Mensch, genauso lecker, schmeckt doch der Keks vom Bäcker. Unsere neue Taktik ist weniger Plastik, weißt du eigentlich, oft brauchen wir's nicht. Unsere neue Taktik ist weniger Plastik, alles packt man damit ein, das muss gar nicht sein. Wir haben Riesendurst, es gibt Saft, hurra! Der Riesendurst ist weg, die Flaschen sind noch da.
Jedes Mal eine leere Flasche und es werden immer mehr.
Ich hab ne Flasche nur für mich, was hineinkommt, bestimm ich. Unsere neue Taktik ist weniger Plastik, weißt du eigentlich, oft brauchen wir es nicht. Unsere neue Taktik ist weniger Plastik, alles packt man damit ein.
Vivian Breuker geht durch die Gänge ihrer Schule. Erst seit einigen Monaten leitet sie die offene Schule Köln, die OSK. Eine inklusive Gesamtschule für aktuell rund 370 Schülerinnen und Schüler. Sie ist eine der neuesten Schulen in der Millionenstadt, wurde vor rund 8 Jahren eröffnet, versucht seitdem neue Wege zu gehen. Verzichtet auf Noten, will möglichst individuell fördern, setzt auf die unterschiedlichen Begabungen und Interessen der Kinder und Jugendlichen. Und ein Thema der Stunde dort ist nachhaltiges Leben, Stichwort Fridays for Future. Die Schülerinnen und Schüler der OSK haben im vergangenen Jahr immer wieder an den Protesten für eine bessere Klimapolitik teilgenommen. Sie wollen aber auch selbst etwas tun, entwickeln Ideen, wie sie ihren eigenen Alltag nachhaltiger gestalten können. Ein Beispiel, die Karnevals-AG, die den Karnevalsumzug vorbereitet hat vor wenigen Wochen, an dem Teile der Schule teilgenommen haben. Und wo dann hauptsächlich sogenannte Seedbombs geworfen wurden, statt der üblichen Kamellen. Warum, hat mir Paulina aus der 10. Klasse erklärt.
Also so Samenbomben zum Bienenschutz. Die machen keinen Müll, weil wir die aus halt Samen und Erde herstellen und in altes Zeitungspapier einwickeln, also keinen Neumüll. Die sollen halt helfen, dass mehr Wildblumen überall in der Stadt sind, gegen das Bienensterben.
Und das ist dann das Einzige, was sie am Karnevalszug schmeißt, verteilt, oder kommen da auch noch doch Süßigkeitenbonbons dazu? Frau Pick, die Lehrerin, die Karnevals-AG leitet hier an der OSK in Sirt.
Wir haben den Schülern freigestellt, dass einige auch bereits aus anderen Zügen gesammelte Bonbons mitbringen, aber es soll nicht zum Neukauf von Süßigkeiten kommen.
Seedbombs sind Trend, also es ist halt was Neues und ich glaube, dass die schon gut ankommen, auch bei den Menschen. Ich hatte das schon hier beim Tag der offenen Tür und beim Schulfest hier, hatte ich die schon vorgestellt und auch schon hier verteilt. Und ich muss sagen, ich war am Ende ausverkauft, es war super, ich habe gegen Spenden gesammelt, auch für Bienen. Ich habe auch eine Firma gegründet, eine Schülerfirma, die sich halt mit dem ganzen Thema Bienen und so ein Bienensterben auseinandersetzt und halt versucht, immer neue Methoden zu finden, da irgendwie die Menschen auch darauf aufmerksam zu machen.
Eine Firma gegründet, was genau bedeutet das?
Also die habe ich mit ein paar Mitschülern von mir gegründet, auch mit der Unterstützung von manchen Lehrern. Es ist offiziell eine Firma, es gibt da so Programme, die Schülerfirmen da halt helfen, Schritt für Schritt das alles zu machen. Und ja, wir können offiziell halt Einnahmen machen und auch offiziell spenden. Also ich habe auch schon einen großen Teil meiner letzten Einnahmen, habe ich eigentlich alles gespendet an unterschiedliche Hilfsorganisationen. Und ich finde, es ist eine gute Sache, das auch offiziell machen zu können und weil dann halt auch mehr Leute darauf aufmerksam werden.
In derselben Stufe wie Pauline ist Tom. Auch er hat eine Geschäftsidee mitentwickelt. Eine Idee, mit der er und seine Mitschülerinnen den Klimaschutz mit ganz praktischen eigenen Interessen verbinden wollen.
Die Zehntklässler hier machen halt am Ende eine Abschlussfeier Und da wir das Ganze halt nicht selbst finanzieren wollten, hatten wir den Plan, so wie es auch schon in den letzten Jahren war, einen Schülerkiosk zu machen, um dann halt eine schöne Abschlussfeier zu haben. Und dazu wollten wir halt dann dieses Jahr, das war in den letzten Jahren einfach nicht so, es gab nur Trinkpäckchen zu kaufen und so weiter. Deshalb wollten wir uns Ideen überlegen, um das Ganze ein bisschen was nachhaltiger zu machen einfach.
Und welche Ideen hast du dabei gehabt?
Dass wir halt keine Flaschen mehr ausgeben oder kein Trinkpäckchen ausgeben, sondern dass wir das Ganze becherweise verteilen. An unserer Schule war die Anfangsidee, dass jeder Schüler einen Becher besitzt oder dass es zumindest so viele Becher gibt, dass jeder Schüler, der was trinken will, sich da was holen kann für ein kleines Geld und dann halt sein eigenes Getränk hat.
Du engagierst dich auch bei Fridays for Future, hast an den Demonstrationen hier in Köln teilgenommen. Was genau findest du an dieser Fridays for Future-Idee gut?
Naja, der Klimawandel betrifft uns alle und wir müssen dafür was tun, deshalb. Mein nächstes Thema, dazu wollte ich sogar jetzt in der nächsten Zeit zu meiner Schulleiterin gehen, da Zigarettenstummel ja extrem die Umwelt verschmutzen und wir immer noch keinen Mülleimer vor der Haustür haben, wäre das vielleicht eine schlaue Idee.
Was sagt die Schulleiterin dazu?
Aschenbecher gegen Müllverschmutzung finde ich ganz wichtig. Noch wichtiger finde ich die Aufklärung, um überhaupt nicht erst ans Rauchen zu kommen, was natürlich noch viel schöner wäre.
Wie gehen Sie hier an dieser Schule mit dem Thema Plastikvermeidung um? Was tun Sie, dass zumindest hier weniger Plastik entsteht?
Ich würde gerne nochmal auf das Thema davor zurückkommen, weil ich glaube, dass die Dringlichkeit der Themen heute eine ganz andere ist. Dadurch, dass der Weltklimarat Prognosen gibt, die in der Öffentlichkeit, in der Heftigkeit und in den Auswirkungen, die ja katastrophal sind für alle Menschen und alle Lebewesen auf der Welt, tatsächlich an Dringlichkeit zugenommen hat, sodass wir in der Schule zwei verschiedene Schwierigkeiten dadurch haben. Auf der einen Seite den ganz üblichen, das, was Sie und wir in der Schulzeit auch schon erlebt haben, nämlich den Umweltschutz und den Nachhaltigkeitsgedanken. Gleichzeitig kommt es aber für mich auch nochmal in eine große Krise der Glaubwürdigkeit von Wissenschaft, denn die wissenschaftlichen Ergebnisse werden nicht realisiert, sodass unsere SchülerInnen tatsächlich auf die Straße gehen, um durch eine positive Resonanz auf Dinge aufmerksam zu machen, die ihnen tatsächlich am Herzen liegen. Auch wenn sie manchmal erscheinen, als wäre es eine Leichtigkeit, merken wir hier sehr ernsthafte und sehr traurige Auseinandersetzungen, die sich Jugendliche in unserem Alter, glaube ich, nicht gemacht haben, dass sie eine ernsthafte Sorge haben um ihre Zukunft. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der Form, jedenfalls ich damals, in der Form nicht hatte und auch nicht festgestellt habe in meinem Umfeld.
Also das Thema findet auch in Gesprächen in der Schule und auch im Unterricht statt?
Selbstverständlich. Also auch tatsächlich in Nöten. Es gibt SchülerInnen, die weinen, wenn man das Thema Nachhaltigkeit anspricht, weil sie zum Beispiel dann Sorge haben, dass sie ihre Familie, die auf anderen Kontinenten lebt, nicht mehr besuchen können, weil sie jetzt ein schlechtes Gewissen haben zu fliegen. Das heißt, da eine differenzierte Betrachtung des Themas zu machen, ist für mich eine ganz wichtige, damit SchülerInnen auf der einen Seite betroffen genug sind, um aktiv zu werden und gleichzeitig die Last, die wir in unserer Generation ja eigentlich verursacht haben, nicht tragen müssen, sondern wir als Erwachsene da als Vorbild vorangehen und auch als Schule vorbildlich vorangehen und ihnen diese Verantwortung tatsächlich auch abnehmen oder mittragen helfen.
Immer mehr Verpackungsmüll. Wie raus aus der Plastikflut. Das war heute unser Thema im Wochenendjournal. Gleich geht es hier weiter mit Klassik, Pop etc. mit der Singer-Songwriterin Miss Ellie. Am Mikrofon war Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren. You're a blonde.